Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Alle reden von der Energiewende. Und Donald Trump, der legt sie einfach mal hin. Allerdings keine Energiewende hin zu den Erneuerbaren, sondern mit Vollgas zurück ins fossile Zeitalter. Die Rohstoffe der Vergangenheit und der Zukunft sind heute das Thema. Und damit meine ich nicht nur Energieträger, sondern auch Ideenträger, also kluge Köpfe und die Frage, wie wir die Zukunft meistern wollen. Heute immer durch die ökonomische Brille geblickt. Das Pariser Klimaschutzabkommen, das ist kaum noch einzuhalten, auch von Deutschland nicht. Die Energiewende, die stolpert ziemlich lustlos vor sich hin, weil, und das werfen ja nicht nur Fridays for Future der Bundesregierung vor, weil den ambitionierten Absichtserklärungen keine konsequenten Taten folgen. Dabei geht das ja auch anders. Das beweist in diesen Tagen ausgerechnet Donald Trump. Der hat auch eine Energiewende versprochen und er setzt sie ziemlich konsequent um. Nur ist das eine Energiewende so gar nicht im Sinne des Klimaschutzes. Ölbeben, wie die USA unsere Existenz gefährden, heißt das neue Buch von Heike Buchter. Die Wirtschaftsjournalistin schreibt aus den USA für deutsche Medien und sie frickelt sich da gerne ein in die komplizierten Verstrickungen zwischen Politik und Industrie. Und ich habe sie in New York erreicht. Guten Tag, Frau Buchter.
Hallo.
Ja, Sie haben da diese These, also dass Präsident Trump selbst eine sehr konsequente Energiewende vollzieht, nur eben mit Vollgas zurück ins fossile Brennstoffzeitalter. Können Sie das mit einem Beispiel erklären, was Sie damit meinen?
Ja, ganz klar. Donald Trump hat, wenn er eine kohärente Idee hat für seine Regierungszeit, dann ist es die Energiedominanz, so nennt er das auch selbst. Und dahinter steckt die Idee, dass man mit viel billigem Öl und Gas, das man in den USA gewinnt, mehr oder minder energieunabhängig werden kann als Land, als USA. Und gleichzeitig eben auch andere Freunde, Verbündete, Feinde mit dieser neuen Energie Macht zu mehr oder minder Untergebenen machen kann.
Das ist quasi die politische Dimension. Es geht ja aber in Ihrem Buch auch stark um die wirtschaftliche Dimension. Sie schreiben an einer Stelle, wenn die Ölkonzerne auf einen wirtschaftsfreundlichen Präsidenten gehofft hatten, dann hat Trump ihre Erwartungen noch übertroffen. Am Beispiel der Fossilbranche. Was hat die dem zu verdanken?
Für die fossile Brennstoffindustrie, also Öl, Gas, Kohle, ist Trump ein Geschenk Gottes, wenn man so will. Sie nutzen seine Amtszeit ganz konsequent, um ihn dazu zu bringen, und da muss man nicht so wahnsinnig viel drücken, Regulierungen zum Beispiel runterzufahren. Das geht sogar so weit, dass im Bereich Methangas, was kontrolliert werden sollte, da gab es eine Vorschrift aus den Zeiten noch von Präsident Obama, die will Trump in derartiger Form abbauen lassen, dass sogar Exxon, der große Ölkonzern, gesagt hat, naja, vielleicht doch nicht ganz so weit zurückfahren, weil die nämlich inzwischen investiert hatten, um eben diese Kontrollen durchführen zu können. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass der Präsident, kaum war er im Amt, so gut wie alles genehmigt, was es an Fördermöglichkeiten gibt. Er hat Umweltschutzgebiete, die unter Obama eingeführt wurden, wieder aufgelöst und hat sie quasi freigegeben für Öl und Gas, auch für diese umstrittenen Methoden wie Fracking. Und das nutzt die Industrie jetzt, um richtig hier sich buchstäblich einzugraben.
Sie haben jetzt gerade schon Methangas genannt, Sie haben Fracking genannt und das ist ja schon der Unterschied dieses neuen Ölbooms zu vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Da waren eigentlich die klassischen Ölländer immer so im Nahen Osten mit riesigen Ölfeldern, die sich wirklich leicht haben erschließen lassen. Sie beschreiben das an einer Stelle so, man musste quasi einen Strohhalm reinstecken und dann sprudelte das einfach. Jetzt in den USA aber diese spezielle Form des Frackings. Was ist da im Kern der Unterschied?
Fracking gibt es als Methode eigentlich schon sehr, sehr lange. Also die ersten Experimente waren eigentlich gleich nach der Entdeckung von Petroleum. Man wollte dadurch eben diese Quellen anregen, etwas mehr zu produzieren. Es gab aber allerdings ein Problem mit Schiefer. Man wusste, dass im Schiefer Gas und Öl gefangen sind, in dem Stein. Man wusste aber nicht, wie man es rauskriegen sollte. Und George Mitchell, der Vater des modernen Fracking, hat es dann mit viel, viel Geld, viel, vielen Jahren, er war kurz vor der Pleite, als es ihm dann gelang, tatsächlich das Geheimrezept zu finden, mit dem man Schiefer erschließen kann und daraus das enthaltene Gas und Erdöl rauszupressen. Das geschieht mit Hochdruck, mit Sand und mit Chemie.
Das gilt ja als besonders umweltschädlich und dreckig. Warum?
Naja, sie brauchen natürlich auch entsprechend viel Energie. Also als ich beim Fracking war in North Dakota damals, da läuft die ganze Zeit der Generator. Also sie brauchen schon mal wahnsinnig viel Energie, um dieses Öl überhaupt erschließen zu können. Sie brauchen unglaublich viele LKWs mit Wasser. Sie brauchen LKWs mit Sand, der dahin gekarrt werden muss. Und dann müssen sie mit Hochdruck durch die Schichten, die grundwasserführend sind, in die tieferen Schichten vordringen. Und ja, also da wollen wir nicht drüber reden, was da alles zwischendurch so alles noch passiert. Kann.
Ich lese in Ihrem Buch auch immer so ein bisschen Bewunderung und Faszination für diese Pioniere des Frackings. Sie schreiben, da gibt es drei wichtige Faktoren: Innovation, Kapital und eine unerschütterliche Hoffnung. Wenn wir jetzt mal den großen Sprung zurück nach Deutschland machen, ich habe vorhin gesagt, mit der stolpernden Energiewende, wenn diese Leute die deutsche Energiewende machen würden, wie sähe es denn dann aus?
Das ist eigentlich das, was mir im Laufe meiner Recherche klar geworden ist. Und ja, das ist richtig. Ich habe eine gewisse Sympathie für die Jungs, vielleicht auch, weil ich sie getroffen habe. Und nicht nur einmal, sondern ich habe immer wieder mich bemüht zu erfahren, wie denken die, was hat sie befähigt, über eine ganz lange Durststrecke dabei zu bleiben. Ja? Also zum Beispiel George Mitchell, der hat sich mehr oder minder in die Pleite gebohrt. Und jeder hat ihm gesagt, hör auf damit, das bringt doch nichts, du wirfst gutes Geld schlechtem hinterher. Und trotzdem, und es gibt so viele von den Frackern, wenn man sich das anguckt, die haben gesagt, ich glaube da dran. Ich glaube, dass das machbar ist. Ich glaube, dass wir das machen können. Die haben das Geld aufgetrieben und es waren die Kleinen, es waren nicht die Großen. Nicht Chevron, nicht Exxon, nicht BP oder Shell. Die steigen jetzt heute in Fracking ein. Aber damals, als das noch mehr oder minder unerprobt war, ob das überhaupt je gelingen würde, sind die Jungs rausgezogen und haben das gemacht.
Und ist das der Geist, der fehlt?
Der fehlt mir in Deutschland. Ich habe so das Gefühl, das ist so, ja, das müssen wir machen. Das wäre gut, wenn wir das machen. Wünschenswert, whatever. Aber dieser Spirit, dieser Can-Do-Spirit, den es in den USA gibt, der jetzt leider aus meiner Sicht falsche Wege führt, eben auch hin zu mehr fossilen Brennstoffen. Aber wenn man das quasi in Deutschland auslösen könnte, diese Dynamik, dass man einfach sagt, wir müssen das schaffen, wir können das schaffen, wir bleiben dran und wenn es viel Geld kostet, dann pumpen wir da halt viel Geld rein, aber dann sehen wir auch irgendwann ein Ergebnis.
Stattdessen, die kurze Zeit der deutschen Weltführerschaft in Sachen Solarindustrie ist lange vorbei, die Windkraft wandert auch massiv nach China ab. Stattdessen klappt das nicht so richtig. Sie machen in Ihrem Buch einen Dreiklang. Schwerpunkt auf die USA, dann eben Deutschland und eben, ich habe es gerade schon genannt, China. Macht China eigentlich von allen dreien die fortschrittlichste oder zukunftsgewandteste Energiepolitik?
China steht unter einem enormen Druck, das muss man natürlich sehen, das sieht man jetzt auch in Hongkong. China steht unter einem Druck, diese Regierungsform, dieser staatlich gelenkte Kapitalismus, wenn man so will, unter der Führung der Kommunistischen Partei, das soll erhalten werden. Und die Energiepolitik ist ein wahnsinnig wichtiger Teil davon, das wird immer sehr viel vergessen. Und China ist sehr pragmatisch im Gegensatz zu allen anderen. China sagt sich, okay, wir machen ganz viel in Erneuerbarem, weil wenn wir da gewinnen, dann sind wir da Marktführer und können das neue Zeitalter, das neue Energiezeitalter mitbestimmen, maßgeblich führen. Aber gleichzeitig ist China sehr interessiert an Fracking. Die haben angefangen jetzt in der Arktis. Da bohren die jetzt auch schon. Die wollen unter dem Eismeer auch Energie erschließen. Und gleichzeitig bauen sie wie die Weltmeister immer noch Kohlekraftwerke. Das muss man sich auch geben. Das wird immer wieder bestritten, dass dem so ist, weil China ja im Gegensatz zu den USA dem Pariser Klimaabkommen weiterhin Mitglied ist und weitermacht, angeblich. Aber gleichzeitig haben sie 2018 allein 429 Gigawatt an neuen Kohlekraftwerken in Betrieb genommen.
Dann wäre also China auch kein Vorbild. Wenn Sie am Schluss Ihres Buches, da wagen Sie auch einen leicht ironischen Ausblick in die Zukunft, das Jahr 2050. Wie sieht denn da die Welt aus, wenn es so gar kein Vorbild gibt?
Ja, also für mich war die Schwierigkeit, als ich mein Buch quasi fast fertig hatte, überkam ich so eine leichte Depression. In den USA fahren wir voll in die falsche Richtung. Und in Deutschland dümpeln wir so vor uns hin und hoffen, dass irgendwie durch viele, viele faule Kompromisse dann am Ende doch noch irgendwas rauskommt. Und in China ist man so, dass man sagt, okay, volles Rohr, egal was es ist. Und dann hatte ich mir gedacht, aber so kann ich den Leser jetzt auch nicht entlassen. Und habe dann überlegt, jetzt mache ich einen Sprung nach vorne in 2050, wo ja sehr viele von diesen Abkommen eben auch hingucken und sagen, bis dahin muss das und das passieren. Und so aus meiner Sicht, in China dürfte es sozial zu großen Spannungen kommen, eben auch durch diese wahnsinnige Umweltbelastung, die diese Energiepolitik mit sich bringt. In Deutschland war so meine vage Hoffnung, dass wir es doch vielleicht noch packen und unser ganzes Land dann natürlich ein bisschen verspargelt aussieht. Damit muss man sich, glaube ich, abfinden, wenn wir mehr Windkraft haben wollen. Und dass es aber auch in Deutschland immer noch nachhaltig Widerstand dagegen geben wird, das glaube ich ganz sicher, weil die Leute wollen ein Deutschland haben, das es in der Form, egal wie es läuft, nicht mehr geben wird. Und in den USA habe ich, ja, da bin ich inzwischen etwas unsicher. Ich denke inzwischen an eine zweite Amtszeit von Donald Trump. Dann wird das hier noch ein bisschen länger weitergehen mit dem Fracking. Aber da hatte ich mir vorgestellt, dass in Texas künftig große Solarparks eingerichtet werden und nur noch alte Rentner davon reden, dass man hier mal gefrackt hat.
Heike Buchter. Sie hat das Buch geschrieben, Ölbeben, wie die USA unsere Existenz gefährden. Das Buch, das umfasst 304 Seiten, kostet 24,95 Euro und ist im Campus Verlag erschienen. Vielen Dank, Frau Buchter.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ein paar Klassiker der Wirtschaftstheorie, mit denen kann man Nicht-Ökonomen ziemlich verlässlich zum Lachen bringen. Die Theorie von der unsichtbaren Hand des Marktes ist so ein Klassiker. Die unsichtbare Hand, die angeblich alles stets zum Besten lenkt, wenn man sie denn nur machen lässt. Adam Smith hat diesen Begriff vor fast 250 Jahren bekannt gemacht. Naja, heutige Ökonomen glauben an diese unsichtbare Hand natürlich nicht mehr ganz so religiös, aber sie ist trotzdem ein schönes Beispiel für den Vorwurf, dass die Ökonomie eigentlich gar keine richtige Wissenschaft sei. Christian Felber, der ist so ein Kritiker und in seinem neuen Buch »This is not Economy« formuliert er einen Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaften. Ziemlich vollmundig. Gelesen hat das Buch für uns die Journalistin und Wirtschaftswissenschaftlerin Ursula Weidenfeld. Guten Tag.
Hallo.
Ja, als Wirtschaftswissenschaftlerin, haben Sie sich da sehr von ihm gepikst gefühlt?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich mein Schwerpunkt Wirtschaftsgeschichte war. Und das ist ja etwas, was Herr Felber fordert, dass Ökonomen unbedingt mehr Philosophie, Wirtschaftsgeschichte und Ethik lernen sollten. Insofern fühle ich mich da auf der sicheren Seite.
Ist das schon so sein Hauptvorwurf, dass Dinge fehlen würden im Studium?
Naja, sein Hauptvorwurf ist der, den Sie eben schon thematisiert haben, dass nämlich die Wirtschaftswissenschaft immer noch diesem neoklassischen Ideal nachhängt, dass Märkte am Ende alles regulieren, dass Märkte die effizienteste Form des Tauschs sind und dass der Tausch an sich das Herz der Marktwirtschaft ist.
Ist da was dran?
An dem Vorwurf ist schon was dran, wobei er ist ehrlich gesagt nicht so ganz neu. Und mein Eindruck ist, dass seit der Finanzkrise da wahnsinnig viel passiert ist, auch in den Wirtschaftswissenschaften. Wenn man zum Beispiel einfach mal schaut, wie interdisziplinär Wirtschaftswissenschaften inzwischen unterwegs sind, wie stark sie in der Verhaltensökonomie mit Neurologen, mit Biochemikern zusammenarbeiten, dann hat man nicht den Eindruck, dass da jetzt noch ganz fundamentale Defizite sind, zu erkennen, dass die Wirtschaftswissenschaften lange einseitig waren. Insofern scheint mir Herr Felbers neues Buch so ein kleines bisschen hinter der Zeit auch her zu sein.
Christian Felber als Person, der ist Tänzer, der ist Hochschullehrer, der ist Wissenschaftsjournalist, der ist auch Aktivist in der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC. Kurzum, in wirtschaftskonservativen Kreisen gilt er als hochverdächtig und nicht sehr zuverlässig.
Ja, vor allem gilt er als noch nicht mal als Quereinsteiger. Er ist eben jemand, der sich, so sagt er, bewusst entschieden habe, nicht Ökonomie zu studieren und sich diesen Blick von außen eben auch zu seinem Lebensthema gemacht hat. Das macht ihn eben nicht nur verdächtig, sondern es macht ihn eben auch gefährlich als Gesprächspartner, weil er eben in der Terminologie der Wirtschaftswissenschaften nicht so zu Hause ist und eben auch in der Arbeit, wie die arbeiten, sich nicht so sehr gut auskennt. Und das wendet er zum Vorwurf und sagt, weil ihr so viel rechnet, seid ihr einfach schlechte Ökonomen.
Trotzdem ist es natürlich auch ein bequemes Argument, unangenehme Kritik beiseite wischen zu können, indem man sagt, naja, der hat halt keine Ahnung. Würden Sie so weit gehen? Felber hat keine Ahnung?
Er hat keine Ahnung, aber er hat das richtige Gefühl für die richtigen Fragen und die richtigen Themen. Und ich glaube, das müssen Wirtschaftswissenschaften schon konzidieren, dass Herr Felber bei allem, was man ihm fachlich anlasten kann, was er nicht weiß oder was er nicht auf dem Zettel hat, man muss ihm konzidieren, dass er die richtigen Fragen stellt und dass er auch ganz gute Gedanken hat und entwickelt, wie man Wirtschaftswissenschaften eben umfassender, noch interdisziplinärer und damit wahrscheinlich am Ende auch besser machen würde.
Haben Sie da ein paar Beispiele, wo Sie sagen, da hat er recht, das ist sinnvoll?
Er hat zum Beispiel recht, wenn er sagt, dass Wirtschaftsgeschichte, das ist mein Thema, keine Rolle spielt. Man kann schon sehr viel lernen aus der Betrachtung der Vergangenheit. Man kann auch sehr viel lernen in der Analyse verschiedener ökonomischer Situationen. Und wenn man davon was weiß, dann stellt man vielleicht sich selber und seinem eigenen Fach auch die besseren Fragen und kann am Ende auch die besseren Antworten geben. Ich glaube, da ist er ganz richtig. Er ist auch richtig, wenn er sagt, den Wirtschaftswissenschaften fehlt dieser ethische Aspekt, wie handelt man, wie entscheidet man am Ende. Das eine ist ja die Mathematik, die er stark kritisiert und die er angreift, wo man zu Modellen kommt, mit denen man Dinge erklären kann, auch mit denen man möglicherweise künftige Probleme besser lösen kann. Das andere ist aber ja die Haltung, mit der man ökonomische Fragen beantwortet, weil ökonomische Fragen ja nie nur ökonomische Fragen sind, sondern eben immer auch Stakeholder, also die Gesellschaft als Ganzes, Arbeitnehmer, Kunden, Beziehungen, Kundenbeziehungen, Zulieferer betrifft. Also insofern hat er natürlich recht, wenn er sagt, ohne die Verantwortung, ohne die Verpflichtung, dass man anständig handeln will, funktionieren eben auch solche ökonomischen Systeme nicht gut.
Jetzt haben Sie eine ganze Reihe aufgezählt, wofür sich die Lektüre wahrscheinlich lohnt. Als Sie aber vorhin hier zu mir ins Studio gekommen sind, da haben Sie gleich schon gesagt, ach, zwischendrin habe ich mich gefragt, muss ich das wirklich fertig lesen?
Ja, weil der Herr Felber einfach unfassbar schlecht gelaunt ist. Der ist, man muss verstehen, das Buch This is Not Economy ist sozusagen das Folgebuch auf ein Werk, was Felber im Jahr 2010 geschrieben hat. Das heißt die Gemeinwohlökonomie. Und da geht es um die Frage, ob man andere Wirtschaftssysteme denken kann und denken muss, die eben nicht nur Zahlen und nicht nur Handelsbeziehungen haben, sondern alle anderen Beziehungen auch einbeziehen. Und Herr Felber wurde anschließend eben sehr stark aus der ökonomischen Ecke kritisiert mit den Argumenten, die wir gerade schon hatten. Und jetzt wehrt er sich dagegen. Und This is not Economy ist eben nicht nur der Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaften, der vermutlich noch ein bisschen auf sich warten lässt, sondern es ist auch die Rechtfertigung von Christian Felber, der da sitzt und schreibt und schreibt und schreibt, wie schlecht er behandelt worden ist, wie unglaublich ignorant die Wirtschaftswissenschaften sind. Und dieses Genöle, was sich durch dieses ganze Buch zieht, hat mich am Ende wirklich ziemlich genervt.
Das sagt Ursula Weidenfeld über das Buch This is Not Economy, ein Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft von Christian Felber. 304 Seiten, die kosten 22 Euro und sind bei Deutig erschienen. Vielen Dank, Frau Weidenfeld.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was ist der Rohstoff der Zukunft? Wahrscheinlich kein Energieträger mehr, sondern Ideenträger. Also kluger, gebildeter Nachwuchs. Und dieser Rohstoff, der ist hart umkämpft. So lautet die These von Gunnar Heinsohn. Der Soziologe und Ökonom, der hat in Bremen gelehrt. Sein Fachgebiet, das war ziemlich speziell, die vergleichende Völkermordforschung nämlich. Seit 2011 ist er pensioniert und jetzt hat er ein Buch über den Wettkampf um die Klugen geschrieben, so lautet der Titel. Und das ist ein Wettkampf, so wie Gunnar Heinsohn ihn skizziert, den Europa wohl verlieren wird. Guten Tag, Herr Heinsohn.
Guten Tag.
Ja, die Klugen, die machen Sie nämlich nicht in Europa aus, sondern in Ostasien, vor allem in China. Woran machen Sie das fest?
Das machen wir bisher nur an Messdaten fest. Nicht an Theorien oder Erklärungen.
Was messen Sie da?
Diese Messdaten, die gewinnen wir entweder aus den Schüler-Mathematik-Olympiaden oder an den Mathematikleistungen, die von PISA erhoben werden. Und wenn wir uns die Prozentsätze anschauen, dann sehen wir, dass die ostasiatischen Völker, also Chinesen, Mongolen, Japaner, Koreaner, zum guten Teil auch Vietnamesen, dass die 2 bis 3 Mal pro 1000 Kinder so viele Talente haben wie die Anglo-Länder und 6 bis 10 Mal so viele haben wie die kontinentalen Länder in Europa.
Was macht denn China Ihrer Meinung nach anders oder besser? Oder was könnte Europa von China lernen, um da aufzuholen, so wie Sie es fordern in Ihrem Buch?
Hier kommen wir an das größte Problem. In unserer ökonomischen Theorie gehen wir davon aus, dass wenn 2 Kinder in irgendeiner Ecke der Welt erzogen werden und für ihre Erziehung dieselbe Geldsumme aufgewendet wird, dass sie da alles in allem gleich gescheit werden. Diese Annahme ist sympathisch, aber diese Annahme ist leider falsch. Das heißt, wenn wir sehen, dass man jedenfalls nicht mit Geldeinsatz viel machen kann, dann stehen wir erstmal wieder nur vor den empirischen Resultaten, dass ungefähr 75% der besten Köpfe der Welt in Ostasien leben und in der übrigen Welt ungefähr 25%, davon in den europäischen OECD-Staaten etwa 20%. Das heißt, wir wissen den Unterschied, aber wir verstehen seine Gründe bisher nicht.
Wobei Sie für das Verstehen oder auch nur Beobachten von Chinas Fortschrittlichkeit Kriterien anlegen, die teilweise verblüffend sind. Sie nannten jetzt die Matheergebnisse. Im Buch nennen Sie auch Patentzahlen. Das ist vielleicht noch einleuchtend, aber dann listen Sie da auch auf seitenweise Dinge wie die Anzahl der höchsten Gebäude der Welt, die in China stehen, oder der längsten Brücken. Sie nennen den ersten Magnetschwebezug der Welt. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der ja von Thyssen entwickelt worden war und dass China die fertige Technologie lediglich gekauft hat. Sind das Kennziffern, an denen sich fortschrittliche Gesellschaften und Länder erkennen lassen, Länder, in denen man auch gut lebt?
Ja, jetzt sprechen Sie zwei unterschiedliche Probleme an, nämlich einmal eine sympathische, Ihnen und mir sicher gleich sympathische Umwelt, und zum anderen Ergebnisse der ökonomischen Potenziale. Und wenn ich mit Brücken und Hochhäusern argumentiert habe, dann habe ich das deshalb getan, weil in meiner Jugend der Vorsprung Amerikas sehr oft mit Brücken und vor allen Dingen Hochhäusern belegt worden ist. Ich habe also ein altes Kriterium für westliche Überlegenheit genommen und geschaut, wie es denn auf diesem Feld aussieht. Und dann stellen wir fest, dass in Amerika eigentlich seit 40, 50 Jahren nichts Außergewöhnliches in diesem Bereich mehr entstanden ist. In China aber sehr wohl.
Aber Sie nutzen das schon als Beleg für Fortschrittlichkeit, oder nicht?
Für technischen Fortschritt ja. Für technischen Fortschritt ja.
Das wäre ja auch gleich das, was ich einwenden würde, weil höchste Brücken, längste Brücken, dafür werden eben in China auch ganze Städte weggebaggert, egal was mit den Einwohnern ist. Das ist ein Land, da sitzen Kritiker im Gefängnis, das ist eine smarte Diktatur, die ihre Bevölkerung überwacht. Ein Land, das mit den Uiguren eine ganze Volksgruppe in Lager steckt. Also kann man da wirklich von einem fortschrittlichen Land reden?
Formulieren. Wir sind uns da sehr einig, dass es keine Bewunderung geben kann für den Stand der Menschenrechte, die in diesem Lande existieren.
Ich habe aber den Eindruck beim Lesen Ihres Buches, dass Sie trotzdem... Ja, okay, da sind wir uns einig. Ich habe aber beim Lesen Ihres Buches den Eindruck, dass Sie trotzdem Deutschland und Europa empfehlen, sich China als Vorbild zu nehmen, zum Beispiel was rigide Grenzpolitik betrifft.
Was ich an den Ländern beschreibe, an der Grenze, ist eigentlich nicht etwas, was ich als nachahmenswert empfehle. Was ich tue, ich versuche zu erklären, warum diese Länder, obwohl sie doch auch sehr geringe Geburtenraten haben, keine Fremden hereinlassen. Und die Antwort ist eine sehr simple. Ich bekomme ja Besuch von Journalisten aus Korea und aus Japan und sie sagen mir, wir können das nicht machen, weil wir die besten Schüler der Welt haben. Und wenn wir weniger gute Schüler hinzunehmen, dann verschlechtern wir unseren Durchschnitt. Das wollte ich dem Leser klar machen.
Genau, an diesem Punkt wird Ihr Buch ja aber durchaus problematisch, da Sie ja namentlich Deutschland zum Beispiel vorhalten, die eigene Zukunft durch muslimische Zuwanderung zu gefährden. Das wird Ihnen den Vorwurf von Rassismus einbringen.
Nein, was ich ja gerade tue im Vergleich mit Singapur, wo ich sage, schauen wir, Singapur hat 15% Muslime. Deutschland hat nur 6% Muslime. Und trotzdem schafft es Singapur, die gescheitesten Schüler der Welt zu haben und die gescheitesten Einwanderer. Ich versuche also gerade zu zeigen, dass es töricht, im höchsten Sinne töricht ist, auf die Religion von Einwanderern zu schauen. Ich glaube, ich formuliere irgendwann in dem Buch, dass es die größte Torheit ist, an der Grenze einen Menschen abzuweisen, weil einem die Hautfarbe oder die Haarstruktur oder die Religion nicht gefällt.
Das schreiben Sie in der Tat ganz ausdrücklich und verwahren sich auch gegen Rassismus. Aber Sie schreiben eben auch immer wieder solche Stellen, dass Sie Bildungsstatistiken neben Geburtenstatistiken stellen. Sie zitieren zum Beispiel PISA-Untersuchung 2012, dass bei den Migrantenkindern der zweiten Generation 51% in Mathematik mangelhaft abschneiden würden. Und dann kommt der nächste Satz. Mittlerweile kommt aus diesem Bevölkerungssegment fast 40% der Neugeborenen. Da müssen Sie gar keine Vererbungstheorie aussprechen. Sie steht im Raum.
Schauen Sie, das habe ja nicht ich erhoben. Diese Ergebnisse haben unsere Bildungsforscher erhoben. Und diese Unterscheidungen machen inzwischen auch andere Länder. Und deshalb sage ich, es ist nicht die Religion, es ist nicht die Hautfarbe, es ist nicht die Haarstruktur. Ich habe ja deshalb für Australien gezeigt, als die ihre rassistischen Einwanderungsgesetze, die vor allen Dingen damals Asiaten abwiesen und Juden abwiesen. In dem Moment, wo sie gesagt haben, wir hören auf mit dem Rassismus, es soll in Zukunft jeder, der leistet, über die Grenze kommen, dann haben sie 20 Jahre später wieder hingeschaut und haben festgestellt, ja, es sind viele Fremde gekommen, aber im Wesentlichen Ostasiaten, weil das Rassismuskriterium fiel und das Leistungskriterium zum Zuge kam.
Das heißt, das wäre Ihr Plädoyer für eine europäische Grenzpolitik, nicht nach Äußerlichkeiten gucken, sondern ausschließlich nach Bildungsabschlüssen.
Ja, weil beispielsweise die Türkei heute bei der Anzahl hochbegabter Kinder mit Deutschland gleichzieht und um das Zweifache über Frankreich liegt. Wenn wir also aus Frankreich, auch aus Deutschland hören, man solle die Türkei aus der EU heraushalten, weil sie in irgendeiner Weise zu uns nicht passe, dann ist das eine Torheit, weil es hier einschließt, dass wir die Talente, die die Türkei in viel größerer Anzahl als Deutschland ausschließen. Das halte ich für eine törichte, religionsgeprägte Angst, die sich empirisch überhaupt nicht bestätigen lässt.
Das sagt Gunnar Heinsohn. Er hat das Buch geschrieben, Wettkampf um die Klugen, Kompetenzbildung und die Wohlfahrt der Nationen. Das sind 232 Seiten, die kosten 12 Euro und sind bei Aurel Füßli erschienen. Herr Heinsohn, Dankeschön.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Den Begriff Gig, den kennen wir ja aus dem Musikbusiness. So nennen Musiker ihre Live-Auftritte. Der Begriff Gig, der kann aber noch viel mehr bedeuten und wird seit einigen Jahren für eine komplette Wirtschaftsbranche genutzt, die Gig Economy. Das ist ein Wirtschaftsbereich, der immens gewachsen ist und über den der britische Politikwissenschaftler und Soziologe Colin Crouch jetzt ein Buch geschrieben hat. Bodo Moorshäuser hat es gelesen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, was ist denn diese Gig Economy?
Ja, das wird ja als Sammelbegriff verwendet für eine Situation, in der Arbeitnehmerrechte nichts mehr gelten. Diese Plattformjobs wie Liefer- und Kurier- oder Taxidienste sind der Aufhänger eigentlich für dieses Buch. Das sind Jobs, bei denen die gesamte Kommunikation über eine App läuft. Wer am schnellsten ist, erhält den Gig, also den Job, und bringt irgendwas von A nach B. Und das Besondere daran ist, Arbeitnehmer sind offiziell Selbstständige, stehen aber unter lückenloser Kontrolle durch den Arbeitgeber und haben keine Arbeitnehmerrechte.
Das Thema des Buches steckt also mehr in dem Untertitel Prekäre Arbeit im Zeitalter von Uber, Minijobs und Co. Prekäre Arbeit, so ganz im Allgemeinen, betrifft dann ja aber doch auch den herkömmlichen Jobmarkt, oder?
Ja, darum geht es in der Hauptsache in diesem Buch. Das Buch liefert eine Bestandsaufnahme des Arbeitsmarkts. Das muss man sich so vorstellen. Crouch zitiert aus Statistiken aus den Jahren 2000 bis 2015, die die Balance zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerrechten in Europa und den USA wiedergeben. Und in allen europäischen Staaten wurden Rechte von Arbeitnehmern beschnitten, so die Summe. Und die Entwicklung ist kurz gefasst in diese Richtung gegangen. Weniger Kündigungsschutz, weniger Mutterschaftsurlaub, geringere Ersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit, Abbau der Regulierung befristeter Arbeitsverträge. Spitzenreiter ist da Deutschland. Mhm. Als Krönung dieser Entwicklung kann man dann noch die Plattformjobs der Gig Economy mit ihren rechtlosen Mitarbeitern dazu zählen.
Den Spitzenreiter Deutschland haben Sie gerade schon genannt. Und in dem erwähnten Zeitraum bis 2015, da ist ja wirklich die Zahl der Jobs in Deutschland deutlich angestiegen.
Ja, vor allem im Niedriglohnsektor. Wir haben 40 Millionen Jobs. Wir haben 10 Millionen Geringverdiener, jeder vierte. 7 Millionen Menschen beziehen Lohnzusatzleistungen vom Staat. Und diese Arbeitswelt wird immer mehr zum Problem für nationale Staatshaushalte. Für Arbeitgeber werden Arbeitskräfte zwar billiger, für Nationalstaaten aber teuer, denn während die Gehälter von 7 Millionen geringen Beschäftigten durch Steuergelder mitfinanziert werden, fallen gleichzeitig Steuereinnahmen weg, weil sehr viele Produzenten international agieren, weil sie dort, wo sie arbeiten lassen, kaum noch Steuern zahlen. Sie haben ihre Firmensitze bzw. die Abteilung, über die der Verkauf läuft, oft in diesen sogenannten Steueroasen. Und was den Arbeitsmarkt außerdem verändert, neue Technologien und künstliche Intelligenz dünnen die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften aus. Die Nachfrage nach prekären Jobs aber wird eher steigen. Eigentlich kann es so nicht mehr lange weitergehen.
Wenn es so nicht weitergehen soll, dann braucht es Lösungen. Hat Colin Crouch welche? In welche Richtung gehen seine Ideen?
Er versucht, den Begriff der Arbeit anders zu definieren. Er schlägt vor, die steigende Anzahl prekärer Jobs gleichzustellen mit Tätigkeiten, die bisher unbezahlt sind. Also mit Hausarbeit, Kinderbetreuung, häuslicher Pflege und mit Ehrenämtern. Die Zahl prekärer Jobs würde sich dann mindestens verdoppeln. Das Verhältnis zu Vollzeitjobs wäre vielleicht sogar Hälfte-Hälfte und man müsste diesen Bereich nun richtig ernst nehmen. Das würde dann Veränderungen nach sich ziehen, die das Beschäftigungssystem gründlich umkrempeln würden. Und dazu macht Colin Crouch dann im letzten Teil seines Buchs ein paar Vorschläge.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Vollzeitjobs reichen zur Finanzierung der Sozialversicherung ja irgendwann nicht mehr aus. Ja. Deshalb schlägt er vor, dass die Sozialversicherung zu einer Steuer wird. Und ausnahmslos alle Arbeitnehmer zahlen dann ein. Auch alle Arbeitgeber. Auch alle Selbstständigen. Und dieses neue Sozialsystem würde von einer neuen zentralen Behörde verwaltet werden. Die Institutionen der jetzigen Sozialsysteme würden abgeschafft werden. Arbeitgeber würden nicht am Ort des Firmensitzes einzahlen, sondern dort, wo die Arbeit ausgeführt wird. Das hätte den Vorteil, dass global agierende Firmen zu landesüblicher Besteuerung gezwungen wären, was ja jetzt nicht so der Fall ist oft. Und was die Gewerkschaften betrifft, da schlägt Crouch vor, dass sie nicht nur festangestellte Mitarbeiter vertreten, die in der Regel Vollzeitjobs haben, sondern auch die andere Hälfte der Arbeitswelt, die in prekären Jobs unterwegs ist. Und da es deutlich weniger Arbeit als arbeitsfähige Bürger geben wird, schlägt er außerdem vor, dass alle Bürger ein Grundeinkommen bekommen.
Da ist wieder das Grundeinkommen, das kommt immer in solchen Büchern. Ne? Das ist ja ein ziemlicher Rundumschlag, den er da vorhat. Aber egal, ob man das sympathisch oder unsympathisch findet, das klingt nach Zukunftsmusik.
Ja, so ist es auch gedacht.
Okay.
Es sind Vorschläge für die Zukunft, die er macht. Was die Umsetzbarkeit all dieser Vorschläge betrifft, macht er sich keine Illusionen, solange Nationalstaaten global agierenden Firmen gegenüberstehen. Ohne international abgestimmte Maßnahmen werden Arbeitgeber Wege finden, um Beschränkungen zu umgehen. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Und ein anderes Problem ist, das Sozialsystem so fundamental umzuorganisieren, hieße dann auch, an Privilegien ranzugehen. Und das scheint bei den üblichen Entscheidungsprozessen, die wir so kennen, in dieser Radikalität kaum möglich zu sein. Erforderlich wäre ein politischer Wille. Die jetzigen Verhältnisse gehen auch auf einen politischen Willen zurück.
Das sind also Vorschläge, die er macht mit ja, quasi eingebautem Selbstzweifel. Ist das ein lesenswertes Buch?
Ja, nicht für alle. Es ist eine Bestandsaufnahme des Jetzt-Zustandes. Es ist randvoll mit Fakten. Und man lernt, dass sich etwas ändern muss. Es ist ein lesenswertes Buch für Leute, die es genauer wissen wollen.
Das sagt Bodo Morshäuser über das Buch von Colin Crouch, Gig Economy, prekäre Arbeit im Zeitalter von Uber, Minijobs und Co. 136 Seiten, die kosten 14 Euro und sind bei Surkamp erschienen.
Adventskalender.
Ich schenke dieses Jahr Solenoid von Mircea Cătărescu. Der erzählt von einem Lehrer im ruinösen sozialistischen Bukarest, und der schreibt auf, was ihm zustößt, um es später mal zu verstehen. Denn sein Alltag in der Schule Nummer 86, der ist zwar ziemlich gewöhnlich, aber das Drumherum ist höchst ungewöhnlich. Etwa hat er ein Haus, in dem er sich ständig verirrt, weil die Zimmer nie dort liegen, wo sie vorher waren. Es gibt 6 gewaltige Elektromagnete, Solenoid genannt, und einer ist unter seinem Haus. Und wenn man auf den Knopf drückt, dann erhebt sich das Haus und alles in ihm, was dem Lehrer und seiner Geliebten wunderbaren Sex erlaubt. Es gibt eine kathedralengleiche Fabrikhalle neben der Schule. Dort stößt der Lehrer auf riesige Röhrenaggregate und zahllose Vitrinen, mit mutierten Parasiten, mit Milben, Läusen, Zecken, und zwar so groß wie Tiger und Elefanten. Es geht um die vierte Dimension immer wieder. Es geht um den Rubik-Würfel mit diesen farbigen Quadraten, die man anordnen muss, um Götter, Milben, Zecken, Läuse. Und am Ende gibt es eine irre Szene. Bukarest erhebt sich in die Lüfte. Das ist Überwältigungsliteratur par excellence. Das ist so ein üppig phantasmagorischer Roman, der verschmilzt Fantasy und Insektenkunde, Hochkultur und Horror, Mystik und Moderne. Es ist grausam, sehr körperlich, ein liebevolles Buch, aber auch absurd und komisch, etwa dann, wenn die Schüler den Auftrag übererfüllen, Altglas und Altpapier zu sammeln. Erst füllen sich die Räume der Schule, dann gibt es keinen Unterricht mehr. Und dann stellen die Fabriken die Produktion ein, weil der Weiterverkauf der kostbaren Altmaterialien viel mehr einbringt. Ich schenke diesen schwarzen Ziegelstein, der Buchschnitt ist nämlich schwarz eingefärbt, mit diesen gewaltigen und nie gelesenen und fantastischen Situationen und Bildern meiner Freundin Barbara, die seit Jahren eine gewisse Fadheit in ihrem Leben beklagt. Das ist hoffentlich ein Altersphänomen. Und dieses Buch lässt sie wahrscheinlich lesen, wie man früher als Kind las. Gebannt und gefesselt, reingezogen ins Buch und verschlungen von ihm.
Unser Literaturredakteur Jörg Plath verschenkt also Solenoid von Mircea Cătărescu. Aus dem Rumänischen übersetzt von Ernest Wichner. 912 Seiten für 36 Euro erschienen im Zsolnay Verlag in Wien.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.